und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg
und Jochen Labenz aus Siegen.
Für die heutige Folge haben wir uns das Thema Bauchschmerzen vorgenommen. Bauchschmerzen ist ja ein wahnsinnig variables Symptom, was auf irrsinnig viele verschiedene Ursachen hinweisen kann. Das kann sehr akut auftreten, es kann sehr chronisch auftreten. Jochen, wenn zu dir jemand kommt und sagt, ich habe Bauchschmerzen seit 2 Wochen, wie ist denn deine Herangehensweise?
Zunächst mal möchte ich wissen, ob das Schmerzen sind, die ständig vorhanden sind oder die ab und zu mal auftreten. Und wenn sie ab und zu mal auftreten, dann möchte ich gerne wissen, wann das ist. Ist das tagsüber? Gibt es einen Zusammenhang zu bestimmten Ereignissen wie Nahrungsaufnahme, wie Körperlagewechsel? Treten die Beschwerden nachts auf? Also ich möchte die Beschwerden gerne charakterisiert haben von ihrer Häufigkeit, von ihrer Intensität, von möglichen Auslösern. Wo sitzen sie genau im Bauch? Ist das immer die gleiche Stelle oder wechselt die Stelle schon mal? Und das möchte ich dann ganz gerne auch am Bauch gezeigt haben von den Patienten, wo diese Probleme auftreten. Das ist also so der erste Schritt, wie ich versuche, mich dem Problem der Bauchschmerzen zu nähern. Und grundsätzlich unterscheide ich immer zwischen Dingen, die akut sind. Und akut ist so alles, was so bis zu 2 Wochen etwa vorliegt, dann subakute oder chronische Dinge, die länger als 12 Wochen schon auftreten und immer wieder auftreten. Das muss man, glaube ich, differenzieren. Aber 2 Wochen würde mich erstmal die Schmerzcharakteristik, die Lokalisation und zeitliche Muster des Auftretens interessieren. Was machst du in dieser Situation? Auch erstmal befragen oder gleich zur Untersuchung schreiten?
Ja, ich lasse mir vor allem von den Menschen mal genau zeigen, wo sie die Schmerzen haben. Und dann gibt es die eine Gruppe von Menschen, die können ganz genau mit dem Finger drauf zeigen, wo es ist. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die mit der Frage dann schon gar nicht mehr so genau wissen, was ich meine und überall hinzeigen und sagen, mal ist er hier, mal ist er da. Und das ist schon mal, finde ich, sehr, sehr wichtig für mich, weil ein Mensch, der zum Beispiel ein Gallensteinleiden hat, der zeigt einfach zielgerichtet im Bereich des rechten Oberbauchs und wird dann auch noch ein bisschen reindrücken, sagen, genau hier ist es. Und ein Mensch, der eher zur Blinddarmentzündung als Ursache neigt, der wird ganz spezifisch so in den rechten Unterbauch zeigen und da ist der Schmerz. Und der Mensch, wo die Divertikel das Problem sind, der zeigt irgendwie ganz typisch immer auf den linken Unterbauch. Insofern, das hilft mir sehr viel weiter und spielerisch im Gespräch lasse ich den Patienten da so ein bisschen mitwirken. Und dann stelle ich die üblichen Fragen wie, wann treten die Beschwerden auf? Nehmen die Beschwerden an Häufigkeit zu? Ich habe so den Eindruck, es ist ja eine Urangst der Ärzte, immer etwas zu übersehen. Und ich habe den Eindruck, die Menschen, die eine klare Progredienz der Beschwerden sagen können, also vor 2 Wochen habe ich es das erste Mal gespürt, seit einer Woche tut es stark weh, seit 3 Tagen gehe ich nicht mehr in die Arbeit und heute habe ich mich in ihre Sprechstunde gehockt und ohne Termin, dass die mit dieser Progredienz doch eher was Dramatischeres haben als diejenigen, die sagen, es schwankt und Montag, Dienstag ist ganz schlimm und am Wochenende war es wieder besser. Dann nehme ich mir so ein bisschen Zeit und mache dann, so wie du es vermutlich auch machen wirst, in dem Atemzug schon mal einen Ultraschall, um so ein bisschen orientierend zu schauen. Es gibt ja im Bauch doch einiges, was Schmerzen machen kann und das Symptom Schmerzen ist so variabel, dass man da jetzt vom Gespräch her oftmals nicht viel ausschließen kann. Ich frage immer noch, ist es ein dumpfer Schmerz, ist es ein Dauerschmerz, ist er eher wellenförmig, habe aber über die Jahre gelernt, dass irgendwie jede Ursache irgendwie auch jeden Schmerz mit verursachen kann. Welchen Stellenwert haben in dem Zusammenhang denn für dich Alarmsymptome und was sind für dich die bauchbezogenen Alarmsymptome bei Schmerzen?
Also zum Beispiel fehlender Stuhlgang wäre eine solche Situation. Fieber wäre eine weitere Situation. Persistierende Beschwerden, die auch nachts anhalten mit Druckempfindlichkeit und beim Betasten auch lokaler Abwehrspannung. Das sind die Symptome. Da ist aus meiner Sicht akut Handlungsbedarf. Da muss man die Ursache klären. Das kann man aber im Allgemeinen sowohl im Gespräch, also auch bei der körperlichen Untersuchung, rasch klären, besteht da jetzt akuter Handlungsbedarf und muss ich jetzt bildgebende Diagnostik, Krankenhauseinweisung, was auch immer veranlassen, um hier Hilfe zu schaffen. Bei den allermeisten Fällen, die in die Sprechstunde kommen mit Bauchschmerzen, so ist es jedenfalls bei mir, ist es eher ein chronisches Problem. Das heißt, die Beschwerden kommen immer wieder mal oder sind vielleicht auch jeden Tag da, aber sie sind dann auch zwischendurch mal weg. Sie nehmen nicht an Intensität zu und es sind auch keine Alarmsymptome da. Das sind eher die größeren Herausforderungen als diese Akutsituation, wo es dann zum Beispiel auf eine Gallenblasenentzündung, Divertikulitis, ähnliche Dinge hinausläuft. Und diese Beschwerden, die chronischen oder chronisch wiederkehrenden Bauchbeschwerden, das ist schon eine große diagnostische Herausforderung bei den Patienten. Und da benutze ich so ein gewisses Untersuchungsprogramm, was ich dann abwickle, um versuchen zu klären, was die Ursache dieser Bauchschmerzen ist. Manchmal ist es relativ einfach, gerade wenn es so fluktuierende Beschwerden sind, mal tut es mir hier weh, mal tut es mir da weh, dann geht es ja oft in die Richtung der funktionellen Beschwerden. Aber bei Bauchschmerzen gibt es schon eine große Anzahl von möglichen organischen Erkrankungen, die man zumindest auf dem Radar haben muss. Wann gehst du denn über bei chronischen Beschwerden zur Diagnostik, dass du sagst, ich muss jetzt eine gewisse Ausschlussdiagnostik machen und dazu mache ich dieses und jenes? Wo ist für dich so der Cut, wo du sagst, jetzt muss ich aktiv werden?
Naja, der Cut, wo man aktiv werden muss, der ist ja extremst variabel von Mensch zu Mensch. Manche kommen ja schon mit einem enormen Untersuchungsprogramm und ich sehe es dann immer als meine Aufgabe, denjenigen zu identifizieren, wo ich sage, sie brauchen keine dritte Darmspiegelung. Die Kollegen vorher haben nichts gefunden. Das ist unrealistisch, dass ich jetzt was finde, selbst wenn ich mich als sehr, sehr sorgfältig betrachte. Ich finde gerade beim Symptom Bauchschmerzen, das so breit gefächert ist, ohne Alarmsymptome, darf man sich Zeit nehmen. Ja, die Menschen wollen zwar, dass die Beschwerden rasch und nachhaltig weg sind und das ist auch völlig verständlich und dennoch bedarf es einer gewissen Zeit und auch eines gewissen Gespürs für wie tief kann man in der Diagnostik fortschreiten oder wie tief soll man in der Diagnostik fortschreiten? Weil du hast ja schon erwähnt, es gibt unendlich viele Untersuchungen, die man durchführen kann. Ich bin kein Freund von jeder Mensch, der zu mir mit Bauchschmerzen kommt, soll innerhalb der ersten Woche ein CT oder ein Kernspin vom Bauch bekommen. Ich nehme mir da Zeit und bespreche das mit dem Menschen auch, bespreche auch, wie die Schmerzen entstehen. Da werden wir auch gleich noch drüber reden, was die potenziellen Ursachen sind, was die Minimaldiagnostik ist. Aber die Minimaldiagnostik, gerade bei Bauchschmerzen, finde ich, die orientiert sich an potenziellen Alarmsymptomen und nicht an der Dauer der Beschwerden. Und was man auch erlernen kann, wenn man verschiedenste Therapiemaßnahmen einfach mal ausprobiert. Und gerade im Bereich Bauchschmerzen ist so eine große Differenzierung, die ich immer vornehme, hat es was mit Essen zu tun oder mit potenziell mit Lebensmitteln oder hat es das eher nicht zu tun? Das ist sowas, was ich versuche im Gespräch herauszuarbeiten, weil man sich dann, wenn es mit Ernährung was zu tun hat, so ein bisschen leichter tut in der Führung des Patienten, als wenn man herausarbeitet, das hat mit dem Essen so gar nichts zu tun, weil dann geht man auch relativ schnell in Nervenschmerzen, in psychosomatische Schmerzen, in andere Formen der chronischen Bauchschmerzen über. Wo hast denn du den Cut-off, wann du intensiv in die Diagnostik einsteigst? Du sprachst vorhin von dem Labens Bauchschmerzprogramm, aber ich nehme an, das baut sich auch so langsam auf.
Ja, das ist etwas, was sich über die Zeit aufbaut und sag mal, die Geschwindigkeit des Aufbaus wird natürlich sehr von diesen individuellen Faktoren, die du ja auch geschildert hast, getriggert. Klar ist für mich, was ich in einer solchen Situation als Basisdiagnostik immer mache, ist der Ultraschall. Aber ich glaube, da sind wir uns beide sehr ähnlich, dass wir das versuchen, bei neuen Patienten zumindest schon im Erstgespräch oder Erstkontakt zu machen, um bestimmte Dinge auszuschließen oder nachweisen zu können. Es gehört für mich auch eine Basislabordiagnostik dazu. Also nichts Ausgefallenes im Hinblick jetzt auf seltene Erkrankungen oder solche Dinge. Aber dass man tatsächlich Entzündungsmarker macht, Leberwert macht, Nierenfunktionsparameter macht, vielleicht auch einen Bauchspeicheldrüsenwert. Und alles Weitere hängt dann von der Schmerzlokalisation und auch der Schmerzcharakteristik in Zusammenschau mit dem individuellen Patienten. Alter des Patienten spielt zum Beispiel eine Rolle. Ja, Durchblutungsstörungen beim alten Patienten habe ich nicht so häufig zu vermuten, beim jungen Patienten und so weiter spielt dann eine Rolle, wie gehe ich da weiter vor. Es ist auch bei mir nicht so, dass jeder obligat ein CT oder eine MRT bekommt zur weiteren Abklärung von Bauchbeschwerden. Und wenn es halt Probleme sind, die auf ein bestimmtes Organ hinweisen, dann kommt in diese Richtung eben die entsprechend gezielte Diagnostik, meinetwegen bei epigastrischen Schmerzen dann die Gastroskopie, um zu gucken, ob dort etwas ist, was die Schmerzen erklärt. Das ist so mein Weg. Und dass ich dann von den gängigen und häufigen Untersuchungen je nach Leidensdruck, je nach Intensität, je nach meinem persönlichen Gefühl, steckt da jetzt eher etwas Organisches dahinter oder ist das eher etwas Funktionelles, lasse ich mich dann leiten und erweitere dann die Diagnostik oder eben auch nicht. Das ist das, was ich persönlich tue. Dafür braucht man, glaube ich, viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Welche Rolle spielen denn bei dir die apparativen Untersuchungen?
Die apparativen Untersuchungen kommen ja so spätestens ins Spiel, wenn der Patient das dritte Mal kommt. Das erste Mal lernt man sich kennen, gibt den ein oder anderen Therapietipp. Beim zweiten Mal wird es ein bisschen intensiver und man rundet meistens ab mit Erklärungen und einem weiteren Therapietipp. Aber wenn der Patient das dritte Mal kommt, dann erwartet er mehr. Und spätestens beim dritten Mal stellt sich dann so die Masterfrage, ist es mehr der Magentyp oder ist es mehr der Darmtyp? Weil darauf basiert ja dann die weitere Diagnostik. Und das kann man im Gespräch bei manchen Menschen herausarbeiten. Aber auch da bin ich oft in die Falle getappt, dass wenn der Patient kommt und vom Magen redet, muss er nicht das meinen, was wir als Magen meinen. Weil manche Menschen verorten ihren Magen weit unterhalb des Nabels und andere sehen ihren Darm weit oberhalb des Nabels. Also das ist sehr variabel. Ich habe da andere Tricks und Kniffe herauszubekommen, ob Magen oder Darm gemeint ist. Da gehört das Zeigen mit dazu, aber da gehört auch die Beschreibung der Schmerzen im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme mit dazu. Weil wenn ich den Magen mehr als Schmerzgeber verursache, dann ist natürlich die Magenspiegelung, wo ich nach einer Entzündung der Magenschleimhaut suche, wo ich nach einem Magengeschwür oder einem Zwölffingerdarmgeschwür suche, wo wir nach Helicobacter suchen, also der Besiedelung des Magens mit Bakterien, die schmerzhaft sein kann. Das sind die Dinge, die wir suchen. Oder wo wir auch Zeichen finden, dass der Magen nicht ordentlich entleeren kann, weil er sozusagen nach 12 Stunden Nüchternheit immer noch voll ist. Wohingegen, wenn es mehr der Darmtyp ist und der Patient das dritte oder vierte Mal kommt, dann geht es dann doch in Diagnostik über wie eine Darmspiegelung, gerade wenn Durchfall noch mit dabei ist, wo man letztendlich den ganzen Darm untersucht und auf völlig überraschende Dinge stoßen kann. Das geht von Divertikel, die die Beschwerden verursachen können. Es geht über große Polypen, die letzten Endes das Lumen verlegen können, dadurch Beschwerden verursachen. Das geht manchmal auch bei Patienten so weit, dass sie irgendwelche Knickbildungen oder Verlegungen im Beckenbereich haben, wo der Darminhalt nicht weiter kann. Das sind Dinge, die schmerzhaft sein können, die man letzten Endes identifizieren können. Eine Frage, die die Menschen dann ja immer stellen, ist, warum habe ich Bauchschmerzen? Und die Frage des Warums, die beantworte ich oftmals mit der Erklärung, wie letzten Endes Bauchnerven oder wie sozusagen die Wahrnehmung im Bauch stattfindet. Wie erklärst du denn den Menschen letzten Endes die Entstehung von Bauchschmerzen funktioneller Natur?
Das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, aber extrem wichtig auch für das weitere Management. Ich versuche den Leuten zunächst immer einmal klarzumachen, dass der Verdauungstrakt nicht sensibel innerviert ist. Das heißt, man könnte ohne weiteres mit einem Messer in den Darm oder in den Magen schneiden, in die Schleimhaut. Die Menschen würden das gar nicht merken. Dann gucken sie einen immer mit großen Augen an, warum das denn wohl so ist. Und dann sage ich, das wissen sie ja auch, dass Eingeweideschmerzen anders entstehen. Jeder Mensch kennt das vom Herzinfarkt. Schmerzen im linken Arm oder im Unterkiefer, obwohl das Herz da ja gar nicht sitzt. Das heißt, die Beschwerden, die wir spüren im Verdauungstrakt, sind projiziert. Es werden Reize im Verdauungstrakt aufgenommen und die werden vom Gehirn verarbeitet und das Gehirn sagt dann, welche Symptome an welcher Stelle auftreten. Und das bedeutet in der Quintessenz, dass die Schmerzen nicht da sein müssen, wo sie entstehen, sondern durchaus an einer anderen Stelle sein können. Und dass es eben bestimmte Reize sind, die gar nichts mit Entzündung, Tumor oder sonst irgendetwas zu tun haben müssen, sondern es können auch Dehnungsreize oder andere Dinge sein, die dann letztendlich zu diesen Schmerzen führen. Insgesamt versuche ich den Menschen zu erklären, dass eine Überempfindlichkeit ihrer Darmnerven oder Nerven im Eingeweidetrakt oder eben auch eine Überinterpretation von Reizen, die aus diesem Bereich kommen, tatsächlich dann zu diesem Symptom Schmerz führen können. Das ist so meine Vorgehensweise, wie ich versuche zu erklären, dass Schmerzen auftreten, obwohl da ja meinetwegen bei der Spiegelung oder verschiedenen Untersuchungen gar kein Befund ist, der für sich allein diese Schmerzen erklären würde. Machst du das in ähnlicher Art und Weise oder hast du da noch besondere Aufklärungstricks?
Ne, die Tricks dürften bei uns vermutlich sehr ähnlich sein, weil unser Wissensstand ja aus der ähnlichen Richtung kommt. Welchen Aspekt ich schon gerne in den Vordergrund stelle, ist dieser Begriff des Dehnungsreizes, weil den kann man als Bild den Menschen sehr, sehr gut erklären. Der Dehnungsreiz ist ja zum Beispiel, wenn der Darm von innen gedehnt wird. Und da erkläre ich oftmals, dass wir uns jetzt vorstellen, dass wir einen Luftballon in den Popo hineinstecken, den langsam aufblasen und dann wird er irgendwann spürbar, das ist völlig normal. Und wenn wir den weiter aufblasen, dann wird er irgendwann schmerzhaft und das ist auch völlig normal. Aber bei Menschen, die derartige Reize verstärkt wahrnehmen, ja, da ist der Luftballon früher spürbar und er ist früher schmerzhaft spürbar. Und es gibt schöne klinische Untersuchungen dazu und das tritt bei vielen Patienten, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Patienten mit dem Reizdarmsyndrom auf. Und der Fachbegriff dafür ist viszerale Hypersensitivität, also etwas, was sich in Eingeweide-Überempfindlichkeit übersetzen lässt. Und das macht Menschen dann oftmals verständlich, warum sie auf dasselbe Essen Bauchschmerzen haben und der Lebenspartner eben nicht, ja, weil ihre Eingeweide etwas überempfindlicher sind. Und wenn dieser gedankliche Aspekt verstanden ist, dann kann man im nächsten Schritt erklären, dass diese Überdehnung mit dem Luftballon im Prinzip nichts anderem entspricht als dem Darminhalt und manchmal auch dem Darminhalt mit Luft. Ja, das heißt, wir haben sozusagen den Aspekt von, wir essen zu viel, das kann Schmerzen machen, oder wir essen zu viel, was Blähungen macht und das kann Schmerzen machen. Und darauf basieren ja auch therapeutische Empfehlungen, die wir geben. Gerade den Bereich Blähgasentwicklung kann man ja sehr gut mit der FODMAP-Ernährung angehen. Wir haben bei der viszeralen Hypersensitivität, die ja an Nervenzellen stattfindet, natürlich auch viele therapeutische Optionen. Und es müssen jetzt nicht unbedingt Neuromodulatoren, also Nervmedikamente sein, die spezifisch an Nerven ansetzen, sondern es können eben auch pflanzliche Präparate sein, die sehr, sehr gut an Nervenzellen ansetzen und gerade diesen Aspekt der viszeralen Hypersensitivität angehen können. Und es sind oftmals so Pflanzenextrakte wie aus der Schleifenblume heraus in Mixturen oder auch andere. Wenn wir aber sozusagen beim Aspekt Schmerzen durch Darminhalt sind, ist ja in der Leitlinie die FODMAP-Ernährungsumstellung eine zentrale Maßnahme. Wie oft empfiehlst du denn derartige Ernährungsumstellungen bei Bauchschmerzen?
Also für mich gehört das bei vielen funktionellen Problemen im Zusammenhang mit dem Darm, aber auch mit dem Oberbauch heute zur Empfehlung dazu. Ich habe selber so einen Flyer erstellt, wo ich FODMAP-reiche und FODMAP-arme Ernährungsformen gegenübergestellt habe. Und anhand dieses Flyers erkläre ich den Patienten, was der Wirkungsmechanismus einer Ernährungsanpassung in diesem Bereich ist. Ich mache da nicht sofort eine strenge Diät raus, sondern empfehle Ihnen, dass Sie einmal schauen, in Ihrem täglichen Leben Ihre Ernährung etwas umzustellen in Richtung FODMAP-ärmeren Nahrungsmitteln. Und viele berichten dann schon, wenn sie das tun, dass sie eine Linderung der Beschwerden verspüren. Also das spielt für mich ganz früh in der Behandlung eine Rolle, gehört praktisch zur Basistherapie dazu, insbesondere natürlich auch bei Patienten mit Bauchschmerzen. Es wird oft so gesagt, dass diese FODMAP-Diät, dass das sehr schwierig für die Patienten sei und dass man da eine intensive Ernährungsberatung braucht, eine spezielle Ernährungsberatung. Das sehe ich persönlich zumindest in dieser Anfangsphase durchaus anders. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie machst du das? Baust du das ein? Machst du das selbst oder lässt du da jemanden Fachkundigen ans Werk, der den Patienten diese Diät dann näher bringt?
Im Prinzip lasse ich es den Menschen offen. Unsere Behandlungsleitlinien sagen ja ganz klar, Menschen mit Bauchschmerzen, Reizdarmbeschwerden, auch zu weichem Stuhlgang, die sollen mal eine Ernährungsumstellung versuchen und die FODMAP-Diät ist das eigentlich die Standardversion, weil sie so extrem einfach ist. Ich gehöre auch zu dem Teil von Deutschland, die der Meinung sind, es ist extrem einfach, die FODMAP-Ernährung durchzuführen. Es gibt Lebensmittel, die stark blähen, die sind in der roten Tabelle und es gibt Lebensmittel, die wenig blähen, die sind in der grünen Tabelle. Ich habe immer den Eindruck, wer über die Straße gegangen ist, einmal im Leben, der hat das Prinzip von Rot und Grün irgendwie verstanden, zumindest wenn er die andere Straßenseite erreicht hat. Und dann kann man das ganz pragmatisch umsetzen und es ist auch gar nicht einschneidend. Ich habe mir diese grünen Listen mal angeschaut. Es sind über 500 Lebensmittel auf den grünen Listen drauf. Das ist ein Schlaraffenland. Also ich sage immer, den Austausch von Apfel zu Banane, den bekommt man auch ohne Ernährungsberatung hin, aber nicht jeder. Und auch das kann man akzeptieren. Manche Menschen wollen es intensiver erklärt bekommen und die nehmen sich entweder ein Sachbuch mit dazu oder tatsächlich eine Ernährungsberatung. Das ist ja kein finanzieller Weltuntergang, wenn man sich mal ein paar Stunden einen Ernährungsberater leistet, der einem dann auch mit Rezepten hilft. Ja, manche Menschen brauchen Lebensmittel, um sich zu ernähren und andere Menschen brauchen Rezepte. Da ist jeder Mensch so ein bisschen anders. Aber ich sag auch, im Prinzip kann man FODMAP sehr pragmatisch, auch sehr, sehr einfach selber durchführen. Neben FODMAP, also der Ernährungsumstellung, sagt die Leitlinie auch, bei Bauchschmerzen, wir können mal ein Ernährungssymptomtagebuch machen. Oder mit den Menschen drüber reden, was sie individuell meinen, was bei ihnen die Beschwerden auslöst und das dann mal weglassen. Die Leitlinie gibt uns dann auch viel zur Hand in Bezug auf potenzielle Therapieoptionen, die man in Tabletten, Tropfen oder sonstigen Formen einnehmen kann. Da gibt es ja letztendlich von führend pflanzlichen Präparaten über dann Probiotika sehr, sehr viel. Ich persönlich habe aber den Eindruck, gerade wenn es in die Schmerzen hineingeht, dann sind eigentlich die Maßnahmen, die am Nervensystem wirken, schon irgendwie die erfolgversprechendsten. Ja, so entspannende Maßnahmen wie Darmhypnose, psychosomatische Verfahren oder auch mal eine Psychotherapie. Wie handhabst du das und wie ist so deine Wichtung in Bezug auf diese Maßnahmen, die wir optional anbieten können?
Also diese Maßnahmen spielen bei mir auch eine Rolle. Ich versuche ganz gerne in solchen Situationen, insbesondere wenn ich auch den Eindruck habe, dass vielleicht eine psychische oder psychosomatische Komponente dabei sein könnte, gerne auch Fachkollegen mit hinzuzunehmen. Ich habe jemanden auf dem Flur, der da sehr gut unterwegs ist und den ich dann durchaus mal mit diesem Problem konfrontiere und von dem ich dann oftmals sehr wertvolle Ratschläge erhalte und auch eben entsprechende Therapievorschläge erhalte. Wenn ich das Gefühl habe, dass sehr viel Handlungsbedarf bei diesen Patienten besteht, in Richtung zum Beispiel psychischer Maßnahme, Darmhypnose, ähnlichen Ernährungsdingen, dann bin ich heute auch sehr nah dran, den Patienten eine entsprechende DIGA zu empfehlen, also eine digitale Gesundheitsanwendung. Es gibt dort ein aus meiner Sicht sehr gutes Produkt, wo sie alle diese Dinge erfahren und für sich selber auch schauen kann, was für sie vielleicht in Betracht kommt und was da helfen kann. Das ist so mein Vorgehen, wie ich versuche, diese Dinge mit den Patienten zu machen. Natürlich spielen Basismedikation eine gewisse Rolle. Psychopharmaka, also im Sinne von Neuromodulatoren, kommen erst bei mir in der zweiten Linie, also wenn die anderen Dinge nicht so gut funktionieren. Das spielt primär keine ganz große Rolle. Was ich immer noch so als gewisses Problem sehe, und ich weiß nicht, wie du damit umgehst, viele Patienten haben ja Befunde. Befunde, wo du sicher bist, die haben mit den Schmerzen überhaupt nichts zu tun, aber sie sind nun mal da. Ich nenne einfach mal die Gallensteine oder ich nenne die Blan Divertikel oder ich nenne den Uterus Myomatosus oder ähnliche Dinge, wo es doch oftmals so ist, dass entsprechende Ratschläge gehen, ach ja, dann lassen sich doch die Gallenblase rausmachen. Weil sie sehen, wie gehst du damit um? Wie erklärst du den Leuten, dass das an dieser Stelle unsinnig ist? Das machen zu lassen.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir da jetzt gerade noch aufgreifen, weil irgendwas im Bauch hat jeder. Ja, also ein Gallenstein oder eine kleine Zyste oder irgendwo ein kleines Myom im Uterus. Also ich persönlich habe kein Myom im Uterus, aber die Frauen haben das häufig. Irgendwas hat jeder im Bauch. Und wir wissen aus der klinischen Studienlage sehr gut, dass Menschen mit Bauchschmerzen oder Menschen mit dem Reizdarmsyndrom mehr Operationen erhalten als andere. Und wir wissen aber auch, dass sie dadurch nicht glücklicher oder gesünder werden. Ja, das heißt, man darf einen Gallenstein drin lassen und man darf ein kleines Myom auch gerne mal im Körper drinnen lassen, wenn man der Meinung ist, das hat mit dem Schmerz nichts zu tun. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass wir wissen, dass die Menschen nicht davon profitieren, diese ganzen Kleinigkeiten operiert zu bekommen, nehme ich mir in dem Moment, wo ich merke, dass es ein gedankliches Problem ist, sehr viel Zeit, das einfach nochmal zu erläutern, dass man nicht jeden Gallenstein, gerade derjenige, der Stein, der keine Beschwerden verursacht, dass man die alle nicht operieren muss. Und ich habe den Eindruck, wenn man den Menschen das erklärt und das aufgreift, dann sind sie auch gewillt zu akzeptieren, dass man das ein oder andere im Bauch lassen darf und sind dann auch gewillt zu akzeptieren, dass man mit anderen Maßnahmen die Beschwerden in den Griff bekommen sollte. Was ich auch gerade noch mitgenommen habe, ist, ich glaube, wir sollten unbedingt eine Folge drehen über DIGA, ja, also digitale Gesundheitsanwendungen, die Apps für Erkrankungen. Das, glaube ich, kriegen wir heute nicht mehr unter, aber das habe ich jetzt gerade mal mitgenommen, dass in dem ganzen Arsenal, das wir bei den Bauchschmerzen haben, vermutlich DIGA eine große Hilfestellung sein können, weil eben so viele Aspekte wie Aufklärung, wie Ernährung, wie psychosomatische Maßnahmen, wie entspannende Maßnahmen eine Rolle spielen. Was hast du heute als Kernmessage mitgenommen von unserer Diskussion?
Bauchschmerzen sind neben dem Blähbauch, glaube ich, eine der größten Herausforderungen und es gibt durchaus Unterschiede, wie man diagnostisch daran gehen kann. Wir beiden unterscheiden uns sicherlich etwas, was wir da tun. Aber die größte Herausforderung ist am Ende dann die Behandlung der funktionell bedingten Bauchschmerzen, also im Rahmen zum Beispiel eines Reizdarmsyndroms oder Reizmagensyndroms. Dort haben wir verschiedene Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sollten wir im Sinne einer Kaskade dann einsetzen über ernährungstherapeutische Maßnahmen, über symptomatische Behandlungen, über Erklärungen, die wir dem Patienten an die Hand geben, warum er die Beschwerden hat, obwohl die Untersuchungsbefunde doch unauffällig ausgefallen sind. Also Bauchschmerzen gehört nach meiner Einschätzung durchaus an einer Stelle in die Behandlung eines Spezialisten, der sich mit diesen Dingen auskennt und sie dann entsprechend einordnet.
Das war doch ein tolles Schlusswort eigentlich und das war's heute auch schon wieder auf der Verdauungscouch. Unser heutiges Thema, das waren die Bauchschmerzen und wir haben doch einiges diskutieren können, gerade die Diagnostik und die Therapie von Bauchschmerzen. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr reichlich Neues erfahren habt und dass ihr auch den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet und vielleicht auch mal ausprobieren wollt. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt: Herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.